Wenn wir das hören, was wir eben gehört haben, dann kommt uns vielleicht ein leises Fürchten an mit der Macht Gottes, weil wir ja die Macht Gottes immer gerne verstehen als die Macht, die uns zum Heil gereicht, die uns hilft, die uns gesund macht. Und diese Macht, die auch richtet, die macht uns immer wieder Schwierigkeiten in unserem Denken. Abraham kämpfte ja um die Menschen in Sodom und Gomorra. Er forderte Gott heraus und sagte: Willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Gott, das kannst du doch nicht tun. Und was wir hier noch beachten müssen, Abraham bittet Gott nicht einfach darum, dass er Lot beschütze oder Lot errette. Dann hätte er doch Gott direkt gesagt: Gott, nimm doch Lot aus diesem ganzen Gericht heraus. Die anderen kannst du ja vernichten, aber den Lot, lass doch den verschonen. Nein, er bat um die Menschen schlechthin. Denn um der Gerechten willen sollte die ganze Gegend verschont werden. Das war der Wunsch des Abrahams. Er bat nicht um die Bewahrung der Gerechten. Sonst hätte er sagen können: Herr, ich verstehe, dass du Gericht üben musst, aber bitte führ vorher die Gerechten heraus. Nein, er sagt: Um der Gerechten willen, gib doch nochmals den ruchlosen und ungerechten Menschen eine Chance. Lass diesen Ort nochmals länger bestehen. Übe nicht dieses schreckliche Gericht aus. Abraham flehte um die ungerechten und ruchlosen Menschen. Und er sagte: Wenn noch so viele Gerechte da sind, dann verschone doch bitte auch die andere. Diese Fürbitte war von dem Denken geprägt, dass man sich die Schuld anderer nie so groß denken kann, dass keine Rettung mehr möglich wäre. Dass man sich nicht vorstellen kann, dass es irgendeinen Punkt gibt im Leben, wo es keinen Ausweg und keine Rettung mehr gibt. Und hier können wir Abraham ausgezeichnet verstehen. Ist es nicht immer wieder unsere Frage, die wir haben: Herr, wirst du tatsächlich alle Menschen, die sich von dir abgewendet haben, in die Hölle schicken? Aber es ist nicht nur unsere Frage, es ist die Frage, die uns immer und immer und immer wieder gestellt wird von den Menschen, die sich Gedanken machen darüber, ob sie Christen werden wollen oder nicht. Ist das einer der größten Hinderungspunkte? Es kann doch gar nicht sein, dass Gott so endgültig richtet, irgendwie wird jeder Mensch noch dann mal einmal gerettet sein. Ist denn das ein gnädiger und barmherziger Gott, der so handelt und so ein endgültiges Gericht ausübt? Kann ein Mensch so schlecht sein, dass er eine solche schreckliche Strafe verdient? Spricht uns da nicht Abraham aus dem Herzen? Ist es nicht das, was uns auch immer wieder bewegt und wo wir immer wieder drankommen und immer wieder mit dieser Frage konfrontiert werden? Deshalb bietet Abraham Gott, dass er um der Gerechten willen Sodom und Gomorra verschont. Weil er sich kaum vorstellen kann, dass ein Mensch so schlecht ist, dass diese endgültige Strafe unwiderruflich wird. Und was hier in Sodom und Gomorra geschah, beantwortet diese Frage. Vielleicht nicht in der Weise, wie wir sie gerne beantwortet hätten, aber es ist eine klare Antwort Gottes. Wir werden das miteinander betrachten anhand von drei Punkten in diesem Geschehen. Das eine werden wir sehen: Gottes Gnade oder eine letzte Chance. Als zweitens Gottes Treue oder wie Gott seine Nachfolger beschützt. Und als drittes werden wir sehen Gottes Gericht oder die unterschätzte Heiligkeit Gottes. Gottes Gnade oder eine letzte Chance. Von den drei Männern gingen zwei weiter nach Sodom. Sodom, nimmt man an, dass das hier liegt, also das ist das Tote Meer. Ich habe noch eine Vergrößerung. Und dass hier diese Gegend hier, Sodom und Gomorra und diese Städte gelegen haben. Und man nimmt sogar an, dass sie hier unter diesem Wasser, die Städte versunken sind. Am Abend erreichten diese Männer Sodom. Als Lot sie auf die Stadt zukommen sah, reagierte er ganz ähnlich wie Abraham. Ist interessant. Er ging ihnen entgegen und warf sich vor ihnen auf sein Gesicht nieder, also sehr eine ehrerbietige, demütigende Handlung, und sagte: Ich bin euer Diener, mein Haus steht euch offen, ihr könnt eure Füße waschen und bei mir übernachten. Und morgen früh könnt ihr weiterziehen. Aber sie, diese Männer, haben ja gehört, wollten dieses Angebot nicht annehmen, denn sie waren ja gekommen, um zu sehen, wie es in dieser Stadt zu und her geht, ob das stimmt, was man gehört hat. Und sie winken ab und sagen: Nein, nein, wir schlafen draußen. Aber Lot blieb hartnäckig, offenbar kann er das. Es gelang ihm jedenfalls, diese Männer, die vorher ganz sicher waren, dass sie draußen übernachten, gelang es, doch dazu zu bringen, dass sie einwilligten und zu ihm ins Haus kamen. Und noch bevor sie sich schlafen legten, wurde das Haus von Männern umstellt, jung und alt, aus allen Stadtteilen von Sodom. Und sie riefen laut: Lot, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie heraus, wir wollen mit ihnen Verkehr haben. Was ist denn das für Zustände? Stellt euch einmal vor, ihr habt Besuch und dann kommt euer Ort, wo ihr wohnt, Eck, Schlieren, Ötwil, Zürich. Auf einmal kommen die aus allen Stadtteilen um euer Haus und schreien: Lasst diese Leute raus. Wir wollen uns sexuell an ihnen vergehen. Wir wollen sie schänden. Das ist ja unvorstellbar, so etwas. Und was hier benutzt wird, da kann man jetzt das hin und her diskutieren, wie man will, ist ganz eindeutig von der Wortwahl her im Grundtext, geht es um sexuelle Schändung. Diese Männer, die dieses Haus umstellten, wollten diese Gäste sexuell schänden. Unfassbar. Aber niemand schien sich zu schämen in dieser Stadt für das, was geschah. Lot bot ihnen in seiner Verzweiflung seine Töchter an, können wir natürlich nicht begreifen. Er sagte: Ihr könnt meine Töchter haben, macht mit ihnen, was ihr wollt. Vielleicht hoffte er, dass sie die Töchter verschonten, weil sie ja mit Männern aus Sodom verlobt waren, wie auch immer. Lot war verzweifelt in dieser Situation. Und er geht und spricht mit ihnen, und nun bedrängen sie Lot, dass er selbst um sein Leben fürchten muss. Sagen: Ja, du Fremder, was willst du da als einziger Fremder? Willst du uns noch Vorschriften machen? Und dann öffnen die Männer die Tür, die bei ihm zu Gast sind, ziehen ihn rein, schließen die Türe zu, und dann erblinden alle, die dieses Haus umstellen, und sie finden die Türe nicht mehr. Ja, ganz faszinierend. Muss man sich mal vorstellen, zuerst schreien die und nachher tappen sie. Wo bist du und wo ist die Tür und wo ist das Haus? Die können sich gar nicht mehr orientieren. Zwangsläufig mussten sie ihr Vorhaben abbrechen. Und nun sagten die Engel zu Lot: Lot, wenn du noch Angehörige hast, dann bitte sage ihnen, Sodom wird gerichtet werden, verlass diese Stadt. Und Lot ging zu den Verlobten seiner Töchter und sagte ihnen: Rettet euch, verlasst diese Stadt, denn der Herr, der Schöpfer dieser Welt, wird sie vernichten. Aber sie dachten, er wollte sie zum Besten halten, oder er wollte sie veräppeln, oder wie Luther das übersetzt, aber es war ihnen lächerlich. Der Lot, der Fremde, der spinnt wieder mal mit seinem Gott, hat irgendwie wieder mal so eine Vision gehabt in der Nacht und so, und jetzt meint er, wir müssen da wegrennen von unserem Ort, der kann mir mal. Alles hatte nichts genützt. Eigentlich hätte der ganze Ort erwachen sollen. Und nochmal zur Besinnung kommen, spätestens nachdem sie erblindet waren, diese Männer, diese Leute, die um dieses Haus sich stellten, hätten sie in sich gehen können und sich überlegen, was nun hier Sonderbares vorgegangen ist. Sie hätten zur Besinnung kommen können. Sie hätten merken müssen, dass hier eine höhere Gewalt am Werk ist und dass sie nun die Situation selbst nicht mehr in den Händen halten. Sie hätten merken können, dass hier etwas Sonderbares vorgeht. Offensichtlich nützte das nichts. Das zeigt uns, wie recht das Urteil über Sodom ist, wie aussichtslos und hoffnungslos diese Menschen in einer ruchlosen und gottesverachtender Art lebten. Eines dürfen wir wissen, das müssen wir uns wie eingravieren in unsere Köpfe. Eines müssen wir uns merken, wenn Gott Gericht übt, dann gibt es immer noch vorher eine Gelegenheit zur Gnade. Es gibt immer noch eine allerletzte Chance. Das ist die Gnade Gottes. Und diese allerletzte Chance hatte Sodom, weil sie erkannten, die Macht Gottes hätten sie erkennen können durch diese Erblindung, hätten sie merken können, dass mit diesen Männern, die bei Lot zu Besuch sind, etwas ganz Besonderes vor sich geht. Und die Verlobten von den Töchtern von Lot wurden auch gewarnt. Aber sie haben es auch verworfen. Es gibt immer noch eine allerletzte Chance, bevor Gott sein Gericht definitiv durchführt. In der Offenbarung wird von einem Engel berichtet, der das herannahende Gericht Gottes noch einen Aufruf, also vor dem herannahenden Gericht noch einen Aufruf an die Menschen ausübt. Der rief mit lauter Stimme, Offenbarung 14, Vers 17, Vers 7, nehmt Gott ernst und erweist ihm Ehre. Die Zeit ist gekommen, jetzt hält der Gericht, betet ihn an, der den Himmel, die Erde, das Meer und die Quellen geschaffen hat. Also das Gericht ist im Anzug, jetzt kehrt euch Gott zu. Betet ihn an, noch eine letzte Chance. Oder sehen wir Ninive. Ninive ist ein klassisches Beispiel dieser letzten Chance. Was hat Jona Ninive verkündigt? Hat er gesagt, wenn ihr morgen euch bekehrt, dann wird die Stadt verschont? War das die Botschaft von Jona? Was hat er verkündigt? Was? Noch 40 Tage und die Stadt ist zerstört. Er hat nicht gesagt, die Stadt wird zerstört in 40 Tagen und wenn ihr Buße tut, wird es nicht zerstört. Er hat reines Gericht verkündigt, nur Gericht. Die Stadt wird zerstört. Und dann haben sich die Menschen sind so erschrocken über diese Botschaft, dass sie sich besonnen haben. Sie haben ihr lästerlichen Lebensstil bereut, haben sich in Sack und Asche gehüllt mit der Hoffnung, vielleicht erbarmt sich Gott noch darüber. Und was hat Gott getan? Wir wissen es. Er hat sich erbarmt. Es gibt immer eine letzte Chance vor dem Gericht. Aber das heißt nicht, dass das Gericht aufgeschoben wird. Das ist ja das, was wir gerne von Herzen wünschten. Aber es gibt immer eine letzte Chance. Die Frage ist, ob wir Menschen diese Chancen packen oder nicht. In dem Gebirge Schottlands erzählt man, legt eine Vogelart Eier auf ganz schmalen Vorsprüngen in die steilsten Felsabhänge. Die Eier sind sehr wertvoll und mutige Männer, die machen sich dann da einen Sport daraus und lassen sich mit Seilen dann so in diese Felsspalten hineinschwingen und holen diese Eier ran und schwingen wieder raus. Das hat auch einer gemacht und es ist ihm sogar gelungen, bei diesem Schwung so fest zu stehen, hat Fuß gefasst in so einer Felsvorsprung. Aber kaum ist er gelandet, ist ihm das Seil entgleitet. Jetzt steht er da auf diesem Felsvorsprung, eine furchtbare Lage, das geht natürlich nur noch steil hinunter und steil hoch, und das Seil schwingt. Schwingt noch so aus. Und jetzt realisiert er blitzschnell, das Seil ist noch am Schwingen, aber je länger ich warte, je weniger nah wird es bei mir sein, erfasst sich in Blitzeseile den Entschluss, mir bleibt eine Chance, wenn das Seil kommt, ich springe und pack's, und wenn ich es erwische, habe ich gewonnen und sonst habe ich eh verloren. Und dann hat er allen Mut zusammengenommen und ist gesprungen und hat dieses Seil noch im letzten Moment erwischt und konnte sich nochmals retten. Er hatte noch eine letzte Chance und die hat er gepackt. Packen wir die? Packen wir die Chancen, wenn Gott uns anspricht, oder lassen wir das Seil bambeln und denken, ja, irgendwann mal kann ich dann schon noch diesen Sprung wagen? Irgendwann? Wisst ihr, was uns meistens hindert, auf ein Reden Gottes in unserem Leben zu antworten, ist unser Stolz. Weil wenn ich Gott antworte und er mir etwas vorgehalten habe, dann muss ich ja mit eingestehen, dass ich falsch gelegen bin. Das fällt uns schwer und das fällt Menschen schwer noch auf dem Sterbebett. Auch wenn ihnen Gott auf dem Sterbebett noch eine letzte Chance gibt, bringt es ihren Stolz oft nicht fertig, obwohl sie alles wissen, Gott zu ehren und Buße zu tun. Schade. Schade. Aber können wir deshalb Gott verurteilen und sagen, was bist du für ein schlimmer Gott, dass du Gericht übst? Oder müssen wir nicht eher sagen, was bist du für ein gnädiger Gott, dass du noch bevor du Gericht übst, nochmals eine Chance gibst? Hängt immer davon ab, von welcher Seite wir das betrachten. Ein zweites: Gott ist treu, oder wir seine Kinder, wie er für seine Kinder sorgt. Am anderen Morgen drängten die Männer Lot, dass er die Stadt mit seiner Familie verlassen soll. Und Lot konnte sich offenbar von dieser Stadt auch nicht so schnell trennen. Ich meine, wenn mir jemand sagen würde in Schlieren, du musst jetzt dein Haus verlassen und aus Schlieren herausgehen, dann würde ich auch mal denken, ja, aber ich habe ja alles da und mein Computer steht da, meine Bücher und meine Predigten, die ich alle abgelegt habe, und wenn ich das alles verlasse und es brennt, habe ich alles nichts mehr, muss ich alle Predigten wieder neu machen und so weiter, was einem da alles durch den Kopf geht. Der wollte nicht so gern weg. Und während Lot noch überlegte, ob er überhaupt soll oder nicht, packten ihn diese Männer, Frauen und seine Frauen und Töchter an der Hand, muss man sich vorstellen, und praktisch gewaltsam haben sie die vor die Stadt geschleppt und erst vor der Stadt wieder losgelassen. Es ist wie wenn einer einem die Hand festdrückt und nicht mehr loslässt. Und man denkt immer, komm, lass es mal los, lass es mal los. Nein, sie haben nicht losgelassen. Sie haben sie praktisch vor die Stadt geschleppt und dann hat endlich mal auch Lot begriffen, wie ernst das die Lage ist. Und trotzdem hatte Lot nochmals eine Bitte. Die Rettung alleine war ihm nicht genug. Dass er auf die Berge fliehen soll, das war ihm ein Gräuel. Lass mich doch in die kleine Stadt da nebendran fliehen. Dann kann ich mich dort niederlassen. Und interessanterweise konnte er das tun. Ich finde es faszinierend, wie flexibel Gott ist. Gott hat gesagt, geh ins Gebirge. Er sagt, nein, ich möchte nicht ins Gebirge. Lass mich doch bitte nach Zoar. Okay, dann gehst du halt nach Zoar. Dann verschone ich halt Zoar um deinetwillen. Stellt euch das mal vor. Zoar wurde nicht vernichtet, weil Lot dorthin geflohen ist. Und jetzt sagt er, flieh schnell dorthin, ich kann nichts tun, bevor du dort bist. Diesen Satz müsst ihr euch dick anstreichen in der Bibel. Ich kann nichts tun, bevor du dort bist. Das sagt dieser Mann im Namen Gottes. Gott kann nicht handeln, bevor Lot an dem Ort ist, wo er beschützt ist. Ist das nicht interessant? Sie können nichts tun, ehe Lot in Sicherheit ist. Das heißt doch nichts anderes, dass Gott sorgt dafür, dass seine Leute, die ihn ehren, beschützt werden. Das zeigt, dass Gott die ihn ehren, aus dem Gericht herausnimmt. Und vorher wird er nicht richten. Menschen, die Gott ehren und ihm nachfolgen und dienen, stehen unter seinem Schutz. Und wie stark der Schutz ist, sehen wir hier in diesem Beispiel. So ermutigt auch Johannes die Christen in seinem Brief und sagt, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nichts schaden kann. All die Gläubigen, die dauernd Angst haben, dass der Teufel ihnen irgendwie Schaden zuführen kann, bitte, bitte vergesst das. Tut Gott diese Unehre nicht an. Die Bibel sagt uns ganz klar und deutlich, alle, die Gott ehren und ihm nachfolgen, wird der Böse keinen Schaden tun können. Er wird die Seelen nicht zurückgewinnen können. Ich rede jetzt nicht davon, wenn du in der Sünde lebst. Das ist ein anderes Problem. Da müssen wir ein anderes Mal drüber sprechen. Wenn du in der Sünde lebst, kann ich dir nur sagen, dann bring das sofort in Ordnung. Da gibt es keine andere Antwort. Aber wenn du nicht in der Sünde lebst, dann kannst du hundertprozentig darauf bauen, dass Gott dich schützt. Und dass dir niemand die Rettung und Erlösung streitig machen kann, die er dir geschenkt hat. Und den Christen in Philadelphia lässt Jesus sagen, in der Offenbarung, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren. Wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird, dann werde ich dich beschützen. Und ich werde dich bewahren. Das ist Gottes Zusage. Und hier sagt er sogar, diese Männer sagen sogar, wir können nicht handeln und das Gericht kann nicht vollzogen werden, wenn du nicht in Sicherheit bist. Also bring dich schnell in Sicherheit. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Das ist Gottes Treue. Gottes Treue oder eben wie Gott für seine Kinder sorgt. Das ist eine große Geborgenheit, in der wir als Christen leben können. Und nun als drittes Gottes Gericht oder die unterschätzte Heiligkeit Gottes. Nachdem Lot in Zoar eintraf, verlebte der Ort Sodom und Gomorra und die kleinen Städte, die dazugehören, das waren also so Königs- oder Fürstentümer oder Königreiche, also Sodom hatte seinen König und Gomorra hatte seinen König und zu diesen Reichen gehörten dann so einige kleinere Orte dazu, so wie eben, wie soll ich das sagen? Ja, sagen wir mal Zürich und dann, wobei, jetzt muss ich aufpassen, zum Beispiel wir im Schlieren gehören nicht zu Zürich. Wir haben einen anderen Steuerfuß. Aber so ein bisschen, ihr versteht schon, da waren diese Stadtkönige und dann einfach die Städte, die dazu gehörten kleine Ortschaften. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und Gomorra herabfallen. Er vernichtete die beiden Städte und die ganze Gegend und ihre Bewohner und alles, was dort wuchs. Das ist ein ganz enormes Ereignis gewesen in der damaligen Welt und auch noch für die folgende Welt. Eben ein Denkmal für die Welt. Die Spuren dessen, was hier geschah, in diesem Gebiet hier, waren noch Jahrhunderte später sichtbar. Und Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, Josephus Flavius, der diese Gegend selber gesehen hatte, beschreibt, was er sah. Er schreibt, an dem See, Totes Meer, meint er damit, grenzt die Landschaft von Sodom an, eine alte, in alter Zeit eine glückliche Gegend wegen ihrer Früchte und des Reichtums in allen ihren Städten, jetzt aber völlig vom Feuer zerstört. Man erzählt, sie sei wegen der Gottlosigkeit ihrer Bewohner von Blitzschlägen in Brand gesetzt worden. In der Tat gibt es jetzt noch Spuren des göttlichen Feuers. Auch kann man die Schatten von 5 Städten sehen, und das meint er vermutlich eben die Schatten hier in diesem Teich drin. Ferner wird in den Früchten immer wieder Asche erzeugt. Diese haben zwar eine äußere Schale, die der essbaren Früchte gleicht, pflückt man sie aber, So lösen sie sich in den Händen in Rauch und Asche auf. Insoweit werden die Sagen über die Gegend von Sodom und Gomorra durch den Augenschein bestätigt. Das hat Josephus Flavius beschrieben, so 50 bis 70 nach Christus. Und er war dort in dieser Gegend. Und er war auch nicht ein Christ, der irgendwie beflissen war, alles dann zu schauen, dass es der Bibel entspricht. Natürlich, er war Jude auch. Aber es ist doch eine interessante Beobachtung. Ich habe das zuerst einmal bei einem Geschichtsschreiber gelesen, der etwa 250 Jahre später gelebt hat, oder 200 Jahre später, habe ich gedacht, ja, das haben die Märchen erzählt und so, das ist doch so eine Legende, die dann entstanden ist. Und nachher habe ich das bei Josephus gelesen, habe ich gedacht, oh, da muss ich doch aufpassen, denn Josephus war in dieser Gegend, er hat das beobachtet. Nun, Lots Frau konnte nicht widerstehen und den Anweisungen Gottes nicht Folge leisten, und sie verfiel ebenfalls diesem Gerichtshandeln Gottes. Und am frühen Morgen beobachtete Abraham dort, wo er mit Gott sprach, was geschah. Als er auf Sodom und Gomorra und das ganze Gebiet am Jordan hinunterschaute, sah er von dort eine Rauchwolke aufstehen, wie von einem Schmelzofen. Das war für Abraham, denke ich, ein schrecklicher Augenblick. Er musste zusehen, wie ganzes Gebiet, das fruchtbar und schön war, wie in einer Naturkatastrophe völlig zerstört wird. Er sah vermutlich auch vor Augen die Menschen, die hier nun gestorben sind. Aber für Abraham war es eine wichtige Lektion, die wir auch lernen müssen. Er musste lernen, dass wo das Maß der Sünde voll geworden ist, auch keine Fürbitte das Gericht abwenden kann. Er musste lernen, dass das Maß der Sünde einmal so voll sein kann, dass das Gericht nicht mehr abgewendet wird. Das ist das, was wir uns ja sehr schwer tun. Wir sind ja tendenziell immer in diese Richtung, dass wir sagen, ja, du kannst im Prinzip theoretisch, natürlich sagen wir es nicht so plump, aber ich sage es jetzt mal plump, du kannst alles machen, Gott vergibt dir immer. Und wir vergessen oft, dass das Maß der Sünde auch einmal voll sein kann und am Überlaufen ist, und dann wird Gott Gericht halten. Dann wird er uns vielleicht nochmal so ein Seil nochmal hinschwingen lassen, wo wir springen können. Und wenn wir das verpasst haben, haben wir es verpasst. Müsst ihr mal die Sendschreiben lesen. Auch das ist sowas. Das ist auch so wie ein, dass Gott nochmal das Seil den Gemeinden hinschwingt und sagt, tut Buße, kehrt um, damit ich mich erbarmen kann und das Gericht nicht über euch kommt. Die Zerstörung Sodoms und der umliegenden Städte sollte ein bleibendes Denkmal der göttlichen Strafgerechtigkeit werden, an welcher die Menschen den Untergang des Gottlosen vor Augen bekommen. Was hier in Sodom und Gomorra geschah, wird sich in weit größerem und tragischerem Ausmaß wiederholen. Nämlich dann, wenn Gott selbst kommt und über die ganze Menschheit richten wird. Jesus sagt, genau so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommen wird. Dann wird das Gericht ausgeführt. Ob uns das gefällt oder nicht. Ob ich das gern verkündige und euch heute sage oder nicht, ist nicht relevant, ob ich das gern tue oder nicht. Die Frage ist, ob das der Wirklichkeit entspricht. Und die Bibel lässt keinen Zweifel darüber. Sodom und Gomorra ist ein Denkmal, ja, es ist ein Mahnmal für alle, die Gott nicht ernst nehmen und meinen, er würde kein Gericht üben. Für alle, die meinen, Gott würde am Schluss sagen, ja, ich kann dich ja verstehen, dass du mich beschimpft hast. Ich kann dich ja verstehen, dass du über mich geflucht hast. Ich begreife ja, dass du gesagt hast, das mit dem Kreuz auf Golgatha, das sei alles Unsinn. Und deshalb wirst du trotzdem gerettet. Das wollen wir doch alle, sind wir doch ehrlich. Das will ich für meine Freunde, das will ich für meine Bekannten, das will ich für meine Arbeitskollegen, das will ich für jeden. Aber was ich will und was Wirklichkeit ist, sind andere Dinge. Und jetzt muss ich euch etwas sagen, ich habe etwas ganz Interessantes in mir beobachtet. Ich habe da so eine Sache, die ein bisschen schwierig ist und wo ich denke, wo ich so ungerecht behandelt werde. Hat nichts mit der Gemeinde zu tun. Keine Angst. Sonst würde ich sagen, um was es geht. Aber ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Ich habe da geschrieben und weiß ich was. Und ich habe einfach den Eindruck, ich werde ungerecht behandelt. Das ist nicht in Ordnung. Und jetzt merke ich plötzlich, dass mir als doch schon längerer Christ in meinem Inneren so ein Rachegedanke aufkommt. So, denen möchte ich es eigentlich zeigen. Und wenn es denen nachher schlecht geht, dann sind sie selber schuld. Wenn die so handeln, dann sollen sie auch einmal das am eigenen Leib erfahren und die Rechnung dafür bekommen, für ihr Tun. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das ist jetzt egal. Ich mag das mit meinem Herrn schon, ich spreche mit ihm schon darüber. Aber was ich sagen will, ist, auch wenn wir, wenn es um Gott geht und um sein Gericht, oft so großzügig sein möchten, ja, warum vergibt Gott nicht allen und so weiter, dann muss ich mir doch ganz ernsthaft auch mal die Frage stellen, warum rege ich mich dann als kleines Würstchen im 20. Jahrhundert darüber auf, wenn mir Unrecht geschieht und sage auch nicht einfach, ja, ist es ja egal, ob es gerecht ist oder nicht. Warum erhebe ich als Mensch Anspruch auf Recht und Gerechtigkeit und Gott will ich das nicht zugestehen? Stimmt doch irgendetwas nicht. Gott hat allemal das Recht, Gericht zu halten. Und wir werden alle, in der Herrlichkeit werden wir alle Gott ganz klar zustimmen. Deine Gerichte sind gerecht und was du tust, das ist gut. Das werden wir alle einmal sagen. Und sogar die, die gerichtet sind, werden das Gott zugestehen, dass er ein gerechtes Gericht übt. Sodom und Gomorra ist ein Denkmal, ein Mahnmal für alle, die Gott nicht ernst nehmen und meinen, er würde nicht Gericht üben. Wer das glaubt, der täuscht sich eben sehr über das Wesen Gottes und er täuscht sich auch sehr über sein eigenes Wesen, weil er damit ja meint, er sei selber so großzügig. Aber das stimmt nicht. Wir sind sehr schnell, wenn wir beleidigt werden oder wenn wir denken, es ist uns Unrecht widerfahren, sind wir sehr schnell dran, uns Recht zu verschaffen. Mit allen Mitteln, wenn es geht. Und wenn der andere daran Schaden nimmt, dann freut es uns manchmal sogar noch, weil wir sagen, Recht geschieht ihm, weil er mir Unrecht getan hat. Aber wir, zum Unterschied zwischen Gott und uns, wir geben dem anderen keine Chance mehr, keine letzte. Wir überfallen ihn von hinten. Gott kommt immer von vorne. Das ist der Unterschied. Gott kommt immer von vorne. Und er gibt immer noch eine letzte Chance. Paulus schreibt, so viele Knöpfe, da muss man immer überlegen, welchen. Im 2. Petrusbrief, die Städte Sodom und Gomorra hat Gott verurteilt und in Schutt und Asche sinken lassen. Er hat an diesem Beispiel gezeigt, wie es allen ergehen wird, die Gott nicht ernst nehmen. Sodom und Gomorra ist das Beispiel dafür, dass Gott wirklich Gericht üben wird, und zwar definitiv, ob uns das gefällt oder nicht. Sodom und Gomorra ist das Denkmal Gottes, dass jeder, der meint, Gott wird am Schluss sagen, ah, nein, ich habe mir es anders überlegt, ich werde kein Gericht üben, dass er sich täuschen wird. Abraham musste das lernen und wir müssen das lernen, ob es uns gefällt oder nicht. Sodom und Gomorra ist ein Denkmal. Ein Denkmal, das heißt ja, wir sollen einmal denken. Also denkt mal darüber nach, über Sodom und Gomorra. Es ist ein Denkmal der Gnade Gottes, weil er nochmals eine allerletzte Chance gibt, weil Gott von vorne kommt, wenn er Gericht hält und nicht von hinten in den Rücken fällt. Es ist ein Denkmal der Treue Gottes, weil er die aus dem Gericht herausnimmt, die ihn lieben und ihm dienen und ihm folgen. Und es ist ein Denkmal des Gerichtes Gottes, dass er daran zeigt, dass er Gericht üben wird, ob uns das gefällt oder nicht. Es ist die Heiligkeit Gottes, die wir unterschätzen, wenn wir meinen, Gott würde einfach ein Auge zudrücken. Es ist die Heiligkeit, wo wir keine Vorstellung eigentlich haben. Sodom und Gomorra ist also das Beispiel für das endgültige Gericht Gottes. Nach der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11 bis 15, werden alle Toten von dem Gericht Gottes erscheinen und sie werden gerichtet werden nach ihren Werken, aber nur wer im Buch des Lebens gefunden wird, wird der Verdammnis entgehen. Nur der. Leider nützen hier keine beschwichtigenden Worte. Sodom und Gomorra bleibt stehen als Zeichen, dass Gott ganz gewiss gerecht richten wird. Und es wird dann keine Hintertüre geben, aus der man sich rausschleichen könnte. Keine Hintertüre, dass ich sagen kann, oh Gott, ich habe alles verstanden, aber dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt mein Leben dir anvertraue, dann macht sich mein Nachbar lächerlich über mich. Und das konnte ich nicht verkraften, ich hatte nicht die Kraft dazu, deshalb. Aber ich habe immer irgendwo vor dir einen gewissen Respekt gehabt. Es gibt keine Hintertüre. Es gibt sie nicht. Und wer sich Ausreden zurechtlegt für nachher, der kann sich das ein Leben lang zurechtlegen. Aber bitte, mit Ausreden kommt man nicht in den Himmel. Wer auf mein Wort hört, sagt Jesus, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wer an Jesus glaubt, hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Keine Verurteilung, kein Gericht kommt mehr auf ihn zu, sondern er hat sein Leben verändert, vom Tod zum Leben, hat neues Leben bekommen. Hast du diese Veränderung erfahren? Ich habe letztens noch den Film mir angeschaut von Kübler-Ross. Gibt es so ein Lebensbild von ihr jetzt, das in den Kinos läuft? Mich interessiert. Und sie hat dann über die bösen Pfarrer geschumpfen. In ihren Augen gibt es nur ein, zwei gute Pfarrer, die sie kennt. Und die anderen, die sind ebenso wie ich, die erzählen den Leuten, dass es eine Hölle gibt. Und dass die Beziehung zu Gott entscheidend ist. Und dass es nicht einfach schön ist, egal wie man stirbt. Und wenn ich das so zugehört habe, dann muss ich sagen, oh, was bin ich wieder für einer? Genau das mache ich ja. Ich erzähle das den Leuten. Aber wisst ihr, was die Frage ist? Die Frage ist, was ist Wirklichkeit? Was ist Wirklichkeit? Wenn das die Wirklichkeit ist, was uns die Bibel sagt, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dass wir das den Menschen sagen. Das ist genau das, was Gott tut. Er sagt, kehrt um, damit ihr nicht in das Gericht kommt. Aber ich muss mir immer wieder selber einen Schubs geben und sagen, Jürg, sag's. Bleib bei dieser Botschaft, auch wenn sich die Menschen dran stoßen, sag es weiter. Denn Menschen werden nicht gerettet, indem man sie glauben macht, dass sie einen sanften Tod haben. Sondern Menschen werden gerettet, wenn sie an Jesus glauben. Dann bekommen sie ewiges Leben. Das wünsche ich für jeden von uns. Und lassen wir uns nicht irre leiten. Und halten wir uns, auch wenn wir innerlich wieder in Zweifel kommen und mit dieser Frage kämpfen, ja, kann dann Gott wirklich all die lieben Menschen, die ich kenne und nicht an ihn glauben, verurteilen und sie verloren gehen? Dann steht dieses Denkmal von Sodom und Gomorra da. Sagt, jawohl, Gott wird das tun. Und das Beste, was du tun kannst, ist für die Menschen beten und ihnen versuchen zu erklären, wie wichtig, dass der Glaube an Jesus Christus ist. Wenn du sie liebst. Du kannst sie auch heute Abend ins Elim einladen. Du kannst auch heute mal gehen und sehen, was ist das für eine Veranstaltung und morgen jemand einladen. So ist die Botschaft des Evangeliums. Gott rettet uns aus der Verlorenheit. Und er freut sich für jeden, der kommt. Und wir sollen uns, auch wenn das gar nicht so im Trend liegt heute, und es lag eigentlich nie im Trend, sollen wir daran festhalten, an Sodom und Gomorra immer die Wirklichkeit sehen. Gott wird Gericht halten, täusch dich nicht. Aber wenn du an Jesus glaubst, bist du aus diesem Gericht herausgenommen. Und Gott wird dich beschützen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das uns aufklärt über deine Gedanken, über deine Absichten. Und was mich fasziniert, ist, dass du uns Menschen nicht in den Rücken fällst. Du kommst nicht von hinten, unbeabsichtigt, völlig überraschend, sondern du kommst von vorne, du gibst den Menschen immer noch eine letzte Chance, dass sie sich demütigen können vor dir. Und wie in Ninive bist du sogar dann bereit, das, was du vorgehabt hattest, abzuwenden. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, auch wenn du ein Gott bist, der Gericht halten wird und hält, dass wir von Herzen davon überzeugt sind, dass du barmherzig und gnädig bist, dass du der Gott der Liebe bist und dass du lange Geduld hast. Und wir wünschen, dass noch viele Menschen dieses Seil packen und zu dir springen. Wir wünschen uns auch, dass durch diese Prochris, das jetzt europaweit ausgestrahlt wird, ganz verschiedene Menschen von dir hören und dir begegnen dürfen. Dass das ein großer Segen wird und ein großer Jubel in deinem Reich. Wir danken dir für deine Gnade und Barmherzigkeit. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, auch wenn du richtest, dein Gericht, dass wir gerecht sein. Und wir alle werden dir von Herzen zustimmen, dass du es gut gemacht hast. Amen.